Wir sind in der Offenbarung im Kapitel 1. Wir hatten eine Hausaufgabe letztes Mal und ihr wisst, glückselig, wer die Hausaufgabe macht. Wir haben das letzte Mal die erste von 7 Seligpreisungen in der Offenbarung gelesen. Und zwar im Kapitel 1, im Vers 3. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah.
Ich liebe dieses Wort glückselig, glücklich in ihrer Seele.
Das ist, wonach wir uns alle sehnen. Und die Hausaufgabe war, die anderen 6 Seligpreisungen zu finden. Gar nicht schwer, man muss immer nur nach dem Wort glückselig schauen. Wer hat die Hausaufgabe gemacht?
Schande.
Wo finden wir die nächste Seligpreisung?
Irgendwer?
Leute. Wie gesagt, glückselig, wer die Hausaufgabe macht. Die nicht nur hören, sondern auch tun. Da liegt der Segen drin. Offenbarung 14, Vers 13 sehen wir die zweite. Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Und was für einen Unterschied es macht, wenn wir im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Dritte Seligpreisung haben wir in der Offenbarung, Kapitel 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Also, dass wir bekleidet sind mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Vierte haben wir in Offenbarung 19, Vers 9. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Fünfte Seligpreisung, Offenbarung
20, Vers
6. Carina, ich muss dich loben, du kriegst einen Orden. Ich lese schnell vor. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre.
22,7.
Yeah! Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Glückselig, glücklich in ihrer Seele, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und dann die 7. haben wir, genau 7 Verse weiter, im Vers 14, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen, in das neue Jerusalem, in die Gegenwart Gottes. Ein Grund, warum wir gesegnet sind und gesegnet werden, wenn wir die Offenbarung lesen, ist, dass wir da eine Offenbarung von Jesus Christus haben. Und Johannes wird eine Offenbarung von Jesus sehen, hier im Kapitel 1. Aber diese Betrachtung von Jesus heben wir uns fürs nächste Mal auf. Heute wollen wir uns 2 Dinge betrachten, nämlich erstens, wo Johannes ist, und zweitens, wo Jesus ist. Lass uns zuerst auf Johannes schauen. Lass uns in Vers 9 lesen. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ihr wisst, Johannes hatte eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Er war einer der ersten Jünger von Jesus. Er ist von Anfang an mit Jesus gegangen, war Zeuge von den Dingen, die Jesus gesagt und getan hat. Er war ein Zeuge der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus. Er war einer von den 12 Aposteln, die Jesus ganz besonders auserwählt hat. Er war im innersten Kreis davon, einer von den 3, die Jesus immer wieder besonders beiseite genommen hat. Und er selbst hat sich bezeichnet als der Apostel oder der Jünger, den Jesus liebt. Wir wissen, Johannes war der, dem Jesus seine Mutter anvertraut hat, dort unterm Kreuz. Also zur Zeit, als Johannes hier geschrieben hat, war Johannes in seiner ganz eigenen Kategorie. Ich weiß gar nicht, ob es heute irgend so jemanden gibt. Vielleicht den Papst, da gibt es ja einen davon. Oder Billy Graham, solche Autoritäten. Aber noch viel, viel besonderer. Der Johannes war der letzte lebende Apostel. Alle anderen Apostel wurden ermordet für ihren Glauben. Also Johannes war der Mensch mit der größten geistlichen Autorität auf dem ganzen Planeten zu seiner Zeit. Und ich möchte, dass ihr hier seine Demut seht. Und es ist wichtig für Leiter im Reich Gottes, egal ob du Pastor bist oder Hauskreisleiter oder irgendein Dienstleiter. Manche fühlen sich schon so als Halbgott, wenn sie irgendeine Position haben. Stolz und Hochmut ist wirklich ein Killer. Ist eine große geistliche Gefahr für uns. Es disqualifiziert uns. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade, heißt es in der Schrift. Und leiten bedeutet im Reich Gottes immer geben. Wir sind hier, um zu geben, nicht um zu nehmen. Wir sind hier, um zu lieben, nicht um immer unbedingt beliebt zu sein. Wir sind da, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Im 1. Petrusbrief schreibt Petrus den Ältesten, 1. Petrus 5, wir werden die Verse 2 bis 5 lesen, für die, die mitlesen wollen. Da schreibt Petrus den Ältesten: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht. Oh, wir wollen von den Schafen was bekommen, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und dann sagt er ebenso: Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Also spricht hier nicht unbedingt vom Alter, aber er sagt: Lasst euch von den Ältesten leiten. Zeitgeist geht er heute so in die Richtung, dass Leute in unserer Kultur denken: Ich will mir von niemandem was sagen lassen. Ich will mich niemandem unterordnen. Jeder will so sein eigener Boss sein, jeder will der eigene Papst sein. Und das ist so zerstörerisch in unserer Gesellschaft, in der Gemeinde Jesu, in unseren Familien. Und dann schreibt Petrus weiter: Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Und ich denke, in Johannes sehen wir hier ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild eines demütigen Dieners. Johannes hat geleitet, wie ihr wisst. Wir haben seine Briefe studiert. Er hat klare Worte gesprochen, er hat Entscheidungen getroffen, er hat zurechtgewiesen, er hat ermahnt, er hat auch ermutigt. Sehen wir alles in seinen Briefen. Im 3. Johannesbrief sagt er: Wenn ich komme, dann werde ich den Diotrephes öffentlich hier in den Senkel stellen. Also er war ein Leiter, er hat geleitet. Aber er hat geleitet mit Liebe und mit Sanftmut und mit großer Demut. In den Briefen hat er seine Schäfchen, nenne ich mal so, immer mit Geliebte angesprochen oder geliebte Kinder oder Kinder. Und seht, was er hier sagt. Er sagt hier: Ich bin euer Bruder. Ich bin auf derselben Ebene wie ihr. Ich bin nicht irgendwie überheblich, oben drüber. Er hat so einen geschwisterlichen Umgang mit seinen Schäfchen gepflegt. Ich bin euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal. hat zu einer Zeit gelebt, wo die Christen angefeindet wurden und verfolgt wurden, wie eigentlich zu jeder Zeit. In irgendeiner Form werden echte Nachfolger Jesu, radikale Nachfolger immer angefeindet. Und seht auch hier, Johannes ist nicht irgendwie abgehoben oder zurückgezogen, er hat sich nicht versteckt oder zurückgesteckt irgendwie. Wir lesen, er war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen, weil er das Wort Gottes gepredigt hat, weil er Jesus bezeugt hat. Er war als aktiver Leiter der Erste in der Schusslinie. Und die Tradition berichtet uns, dass sie versucht haben, ihn umzubringen, ihn hinzurichten, indem sie ihn in kochendes Öl geworfen haben. Aber er ist nicht gestorben. Der Herr hat ihn offensichtlich beschützt, so wie die drei Männer im Feuerofen, von denen wir in Daniel 3 lesen. Also haben sie ihn verbannt, haben ihn aus dem Weg geräumt auf die Gefangeneninsel Patmos. Und es war so das Alcatraz dieser Zeit, für diese Gegend zumindest. Es war so eine sehr karge Insel oder ist so eine sehr karge kleine Insel auf dem Felsen im Meer. Und die Sträflinge haben dort in Steinbrüchen gearbeitet. Und wir wissen nicht, ob der Johannes so ein Sträfling war oder ob er einfach dort sein musste, aber sich frei bewegen durfte. Ich meine, der Kerl war in seinen 80ern oder 90ern ein alter Mann. Aber er war ein Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum, schreibt er. Das heißt, einerseits, er war unter der Herrschaft, hat sich unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt und untergeordnet. Aber wir dürfen auch geistig mitherrschen mit ihm. Und dann sagt er als drittes, und dem Ausharren in Jesus. Und das ist, was wir tun müssen. Ausharren in Jesus. Nicht nur Schönwetter Christen sein. Und davon gibt es zu viele. In unserer selbstsüchtigen und eigennützigen, eigensinnigen, bequemen Selbstbefriedigungskultur. Menschen machen Jesus zu so einem Lifestyle-Produkt. Wie irgendwas anderes, was sie halt irgendwo so in ihrem Leben hinzufügen. Und hey, das ist, was ich bin, das ist, was ich tue, das ist cool. Menschen machen Jesus so zu ihrem himmlischen Therapeuten, zu dem Dienstleister, der dazu da ist, mein Leben hier auf der Erde besser zu machen und alle Probleme für mich zu lösen. Und hey, dafür gehen wir dann auch in den Gottesdienst, solange die Predigt nicht zu lang ist und nicht zu herausfordernd, und ich gebe einen Fisch aufs Auto, solange Jesus nicht zu viel verlangt oder mir zu viel reinredet. Das ist unsere Kultur, und leider Gottes ist die Gemeinde oder viele in der Gemeinde Jesus davon beeinflusst. Johannes schreibt uns hier von Ausharren. Das heißt auch dranbleiben, wenn Nachfolge Jesu nicht populär ist, wenn es kostet, wenn es wehtut, wenn es unseren Tod bedeutet, von dem, was wir uns wünschen, wenn die Umstände nicht so sind, wie wir uns es vorgestellt haben. Da dranbleiben, da ausharren. Und wir sind berufen, auszuharren bis zum Ende. In Matthäus 10, Vers 22 hat Jesus zum Beispiel gesagt, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Das ist eine Verheißung, die wir haben im Wort Gottes. Das hat er seinen Jüngern gesagt, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. 2. Timotheus 2, Vers 11. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Paulus hat in 2. Timotheus 4 geschrieben, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ist wichtig, oder? Wenn man einen Wettlauf macht, wenn man mitläuft, dass man bis zum Ziel läuft. Sonst ist man nämlich disqualifiziert. Ich habe den Lauf vollendet, Ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz. Und Paulus schreibt dem jungen Timotheus, du sei aber nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Lukas 8 hat Jesus gesagt, die in der guten Erde, in diesem Gleichnis von dem Seemann oder eigentlich von den unterschiedlichen Böden, die in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also ganz wichtiges Prinzip, ganz wichtig für uns, Ausharren. Wir brauchen eine Durchhaltementalität als Jünger Jesu. Wir brauchen eine unbedingte Nachfolge mit ganzem Herzen, nicht eine bedingte Nachfolge. Wie gesagt, so dieses Schönwetter-Christentum. Hey, ich bin Christ, ich folge Jesus, solange er mir mein Leben leben lässt, solange er mir nicht reinredet, solange es mir gut geht, solange ich gesund bin, wenn er mir einen Mann oder eine Frau gibt, wenn er mir Wohlstand gibt, ja, dann folge ich Jesus nach. Nee, wir brauchen gebahnte Wege in unserem Herzen. Und ich möchte sagen, wenn du einen Preis hast in deinem Leben, für den du bereit wärst, Jesus zu verlassen oder Kompromisse einzugehen oder Jesus untreu zu werden, unser Feind, der Teufel, wird kommen und wird den Preis auf den Tisch legen. Wenn du sagst, oh, wenn ich so viel Kohle machen könnte, dann schmeiße ich meine Prinzipien und schmeiße ich, wenn es sein muss, Jesus über Bord. Oh, wenn ich den Mann oder die Frau haben könnte, wenn ich Sex haben könnte, wenn ich die Position haben könnte, dann wäre ich gewillt, hier Abstriche zu machen. Ich kann dir garantieren, der Teufel wird den Preis auf den Tisch legen. In deinem Leben, er wird es dir vor die Nase halten. Also eine Durchhaltementalität. Wir brauchen eine langfristige Perspektive. Ich bin dabei bis zum Ende. Bis ich bei ihm bin. Ich bin dabei für immer. Egal was. Beispiel, ich denke wieder an diese drei Männer in Daniel 3, die sich von Anfang an mit Daniel geweigert haben, hier sich mit der Welt oder Götzendienst zu beflecken, irgendwie Kompromisse einzugehen. Und dann, als der König Nebukadnezar gesagt hat, hey, betet meine Statue an oder ihr werdet verbrennen, haben sie gesagt, oder der Nebukadnezar hat gesagt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? War so ein stolzer Kerl, war der Weltherrscher damals. Und die Jungs haben gesagt, ob Gott uns aus dem Feuer retten wird oder nicht. König, wir werden deinen Götzen nicht dienen und wir werden uns nicht niederwerfen. Egal was. Gebahnte Wege. Und wir haben auch Beispiele in der ganzen Kirchengeschichte. Von Aposteln, Kirchvätern. Viele verfolgte Geschwister heute sind Vorbilder für uns, für die, die ausharren, die standhaft sind. So um 200 nach Christus kamen einige Gemeindemitglieder zu ihrem Pastor Tertullian von Karthago und haben zu ihm gesagt, die Römer zwingen uns, ihre heidnischen Götzen anzubeten und da Räucher, Weihrauchopfer darzubringen. Und diese Brüder haben sich gerechtfertigt, haben gesagt, Herr Tullian, wir müssen den heidnischen Götzen räuchern, obwohl wir Christen sind. Aber wir meinen es nicht als Anbetung, wenn wir das tun. Und Herr Tullian hat gesagt, warum wollt ihr das tun? Weil wir arbeiten müssen, um Essen kaufen zu können. Und Herr Tullian hat gesagt, warum müsst ihr essen? Die waren erstaunt und haben gesagt, ja, weil wir leben müssen. Und der Tullian hat gesagt, nein, ihr müsst nicht arbeiten, ihr müsst nicht essen, ihr müsst nicht leben. Das eine, was ihr tun müsst, ist Gott treu sein. Ausharren ist ein wichtiges Thema in der Offenbarung. Ausharren von jedem Einzelnen von uns. Ausharren auch als Gemeinde Jesu. Ausharren in diesen schweren, schwierigen, schmerzlichen, vielleicht auch trockenen Zeiten. Und warum wollen wir das tun? Warum wollen wir ausharren, auch wenn es kostspielig für uns ist, auch wenn es gerade schwer ist? Ja, zuallererst wegen seinem Ausharren für uns. 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und das Ausharren des Christus. Hebräer 12, Vers 1. Deshalb lasst uns nun auch, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben. Hier hat eine ganze Liste aufgezählt von Heiligen des Alten Testaments, die ausgeharrt haben. Und so lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Lesen wir im Hebräerbrief. Wow. Johannes sagt uns auch, wie wir ausharren können. Und wir können das nicht aus eigener Kraft. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er spricht von dem Ausharren in Jesus. In der Kraft, in der Gnade, die er uns gibt. In Jesus. Und auch das darfst du wissen, wenn du gerade durch eine schwierige Zeit gehst, du bist nicht allein. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn Gottes Geist auf euch kommt. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also ja, gebahnte, entschiedene Wege im Herzen, Hingabe, Entschlossenheit auf unserer Seite, das ist wichtig. Aber immer im Vertrauen auf ihn und die Zurüstung durch den Heiligen Geist und nicht im Selbstvertrauen. Das ist mindestens genauso wichtig. Psalm 84, Vers 6. Glückselig, wieder glücklich in seiner Seele ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Also beides. Römer 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das war die Realität damals für die Jünger. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir können ausharren, wir können überwinden in ihm. Und Johannes ist ein Beispiel hier für jemanden, der mehr als ein Überwinder ist in Jesus. Mehr als ein Überwinder durch seinen Glauben an Jesus. Versetzt euch mal in die Lage von Johannes. Ja, du bist ein alter Mann, vielleicht müde, dein Leib schmerzt, sie haben versucht, dich in siedendem Öl zu kochen. Ich möchte gar nicht wissen, wie er ausgesehen hat nachher. Hat schon viel ertragen um Jesu Willen. Verfolgt, gefoltert, alles verloren. All seine Apostelkollegen sind schon tot. Hingerichtet. Und jetzt ist er allein, verbannt auf einer kargen Insel. Und es ist Sonntag. Und normalerweise ist er sonntags zusammen mit seinen Geschwistern in der Gemeinde, die er liebt und die ihn lieben. Und hey, wir versammeln uns sonntagmorgens als Zeugnis für seine Auferstehung. Und das ist ein Teil unserer Anbetung, dass wir sonntags aus dem Bett steigen, um mit Gottes Volk zu sein, so wie Jesus auferstanden ist, um bei seinem Volk zu sein. Und manchmal ist es ein Glaubensschritt, oder? Aber schätzt es, dass wir uns versammeln können frei. Das ist ein Vorrecht, das ist wunderbar. Schätzt das, dass das für uns möglich ist. Ist auch ein Schutz für uns. Im Hebräerbrief ermahnt uns der Herr, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Und wir werden Jesus in der Mitte seiner Gemeinde sehen heute. Seht ihr, Gemeinde, und wenn wir von Gemeinde reden, reden wir nicht von irgendeinem Gebäude oder von einer Organisation. Nee, eine Versammlung der Gläubigen, Versammlung mit den Geschwistern. Gemeinde, das ist seine Idee. Das ist sein Programm für uns. Jesus liebt seine Gemeinde, Jesus liebt seinen Leib. Und deswegen wollen und sollen auch wir das suchen. Und ja, unsere Gemeinde ist nicht perfekt. Wir haben Probleme, so wie du auch. Wir sind eine Gruppe von unvollkommenen Menschen. Aber statt kritisch zu sein, statt schlecht zu reden über seine Gemeinde, statt irgendwie auf Distanz zu bleiben, bring dich ein. Diene, ermutige, ermahne, opfer dich für die Gemeinde auf, so wie Jesus es getan hat. Hilf mit, sie besser zu machen. Ich kann dir versprechen, du wirst gesegnet werden. Du wirst Jesus begegnen in der Versammlung, in der Gemeinde Gottes. Denn das ist, wo er ist. Er ist inmitten seiner Gemeinde. Es gibt heutzutage eine Bewegung, die vor allem bei jungen Menschen sehr populär ist, so eine Bewegung weg von dem Gemeindemodell, weg von Gottesdienst, so in so eine unverbindliche, ja, okay, so persönliches Treffen. Wir treffen uns als Christen irgendwie mal mit dem, mal mit dem. Und ich verstehe das Herz dahinter, dass wir tiefere Gemeinschaft haben können und Gespräche und so weiter. Und auch diese Mentalität, ich und der Herr, das ist genug. Nee, ist es nicht. Lies die Bibel. Die meisten Briefe im Neuen Testament sind an Gemeinden geschrieben. Die Jünger versammelten sich am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche. Und wir lesen, dass sie getauft haben und dass sie Abendmahl gefeiert haben und dass da Älteste sind und Diener sind und Lehrer sind und Leitung ist und Gemeindezucht und so weiter und so fort, zusammenwirken als Leib. Gemeindeleben ist Gottes Plan für uns. Und ich glaube, das ist ein teuflischer Anschlag auf unsere jungen Menschen, sie zu berauben. Dieses Lehren und dieses Reden, du brauchst Gemeinde nicht, das ist nicht so wichtig. Jesus ist es wichtig. Das ist, wie er seine Jünger organisiert hat. Und wenn du die Gemeinde, wenn du dieses Zusammenkommen, den gemeinsamen Gottesdienst, das Versammeln verpasst, dann verpasst du Jesus. Zumindest zum Teil. Dann verpasst du etwas von dem, was Jesus in deinem Leben tun will. Du verpasst den Segen. Johannes war die Gemeinschaft mit den Geschwistern verwehrt. Er sitzt dort auf Patmos in der Höhle, sagt uns die Tradition. Konnte seinen Dienst, seine Gaben nicht ausüben. Wahrscheinlich sitzt er da, versetzt euch rein in ihm, fühlst dich alleine, isoliert, einsam. Vielleicht nutzlos, du sitzt da in deiner kargen Höhle sonntagmorgens. Und du fragst dich, wie geht's den Geschwistern? Wie geht's den Gemeinden, für die du verantwortlich bist als Leiter? Was würdest du tun in der Situation des Johannes? Würdest du beten? Würdest du mit dem Herrn reden? Worüber? Würdest du jammern und dich beschweren? Ich wahrscheinlich. Würdest du Gott in Frage stellen? Diese berühmte Warum? Frage stellen? Hm, vielleicht. Würdest du dich überhaupt danach fühlen zu beten und anzubeten, zu preisen? Bin mir nicht sicher. Mir geht es so, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich krank bin oder irgendwie so deprimiert bin oder so, dann fühle ich mich normalerweise nicht sehr geistlich. Fühle ich mich nicht danach zu beten oder zu loben oder geistliche Dinge zu tun. Viele denken in so Situationen, warum soll ich Jesus anbeten? Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht spüren. Wo ist er? Ich fühle mich gerade allein. Es ist gerade sehr schwer in meinem Leben. Was tut Johannes in der Situation? Es scheint zumindest so, als dass er seine persönliche Gebetszeit und Anbetungszeit hatte. Konnte nicht mit den Geschwistern sein, aber scheint so, dass er seine persönliche Zeit mit dem Herrn hatte. Und das ist auch wichtig. Wir lesen hier im Vers 10, ich war an des Herrn Tag im Geist. Und es war ein Glaubensschritt. Und ich würde dich ermutigen, tu es dem Johannes gleich. Wenn du in der Wüstenzeit bist, in der schweren Situation, dann wart nicht, bis du dich danach fühlst, den Herrn anzubeten oder zu ihm zu kommen. Warte nicht, bis du den Geist Gottes auf dir fühlst, sondern beginn im Glauben, dich auf ihn auszurichten und ihn anzubeten. Gefühle folgen oft unseren Entscheidungen nach. Und wir wissen auch, Jesus reagiert auf unseren Glauben. Jesus freut sich darüber. Also Johannes betet Jesus an und Jesus begegnet ihm. Er hört seine Stimme, er sieht ihn. Jesus offenbart sich ihm und betet. Nichts weniger als das brauchen wir in solchen Zeiten. Wir brauchen Jesus. Nichts anderes wird es bringen. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus mehr als das Brot zum Leben. Und ich finde es so cool. Hier ist Johannes, er ist wahrscheinlich besorgt um die Gemeinden, fragt sich, wie es ihnen geht. Und Jesus begegnet ihm und spricht zu ihm über die Gemeinden. Jesus ist noch viel mehr besorgt um die Gemeinden als Johannes. Es ist seine Gemeinde, die er lieb hat. Für mich ist das auch hier ein Beispiel dafür, dass Gott Gutes aus dem Schlechten hervorbringt. Das ist was, was er sehr gerne tut und was er sehr oft tut. Denkt an Josef in Ägypten. Denkt an den Stachel im Fleisch von Paulus. Denkt an die Schlange, die den Paulus gebissen hat auf Malta. Denkt an Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Denkt an den Blindgeborenen, den Jesus geheilt hat. Wir sehen es immer und immer wieder und wahrscheinlich könnte jeder von uns Zeugnis geben und davon erzählen, wie Jesus schlechte Dinge, schwierige Situationen gebraucht hat, um Gutes hervorzubringen. Wir sagen, oh, wie furchtbar, dass der gute alte Johannes auf diese karge Gefängnisinsel verbannt war und wahrscheinlich hatte Johannes ähnliche Gedanken. Aber Gott sagt, oh, was für eine tolle Gelegenheit, mich dem Johannes zu offenbaren. Also beurteile deine Umstände nicht zu früh. Harre aus im Vertrauen auf den Herrn. Warte auf ihn. Bete ihm an. Sei ihm treu. Und wer weiß, vielleicht wird er dir begegnen wie nie zuvor. Und wer weiß, vielleicht wird er dich gebrauchen wie nie zuvor in deinem Leben. Denk an Said und seine Frau, hat man letztes Mal davon. Seine Frau sagt, es ist unglaublich, welche Türen Gott auftut. Die spricht vor der UNO und vor der Europäischen Union, vor Leitern, sich nie im Leben ausgemalt, dass Gott sie dafür gebrauchen würde. Denk an Joni Erickson. Denk an den Nick Vujicic, diesen Mann ohne Beine und ohne Arme. Und was Gott Großes durch ihn tut. Die meisten Ehepaare, die Eheseelsorge betreiben und anderen Ehepaaren helfen, sind selbst durch eine tiefe Ehekrise gegangen. Also Gott tut es, er benutzt die schweren Dinge in unserem Leben und wendet sie zum Guten, bringt Gutes hervor. Jesus liebt dich. Jesus ist bei dir. Jesus weiß Bescheid. Jesus hat dich nicht vergessen, wenn du gerade in so einer Situation bist. Und wir wissen nicht genau, was das im Geistsein hier alles genau bedeutet, welche Erfahrung das beschreibt. Vielleicht einfach, dass er überwältigt war vom Heiligen Geist und diesem Bewusstsein, dieser Einsicht in die geistliche Realität. Oder vielleicht war es, dass er so eine Vision hatte wie Petrus auf dem Hausdach in Joppa. Oder vielleicht wurde er sogar geistlich oder auch körperlich entrückt, wie Hesekiel. Oder vielleicht ging es ihm wie dem Paulus, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich im Leib war oder außerhalb meines Leibes war, ich weiß nur, ich habe den Himmel gesehen. Aber er hatte irgendeine abgefahrene geistliche Erfahrung. Wir wissen jedes Mal, wenn wir davon lesen, dass er im Geist war, jedes Mal, wenn wir das hier in der Offenbarung lesen, sieht Johannes ein anderes Bild. Hier sieht er das Bild von Jesus. Offenbarung 4, Vers 2, sieht er den Thron Gottes im Himmel. Offenbarung 17, Vers 3, er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Offenbarung 21, Vers 10, er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Also jedes Mal, wenn wir davon lesen, dass er im Geist ist oder dass der Geist irgendwas tut, sehen wir ihn woanders oder zumindest eine andere Vision, ein anderes Bild. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Posaune erinnert uns natürlich gleich an 2. Mose Kapitel 19. Diesen Posaunenschall, als das Gesetz gegeben wurde. Johannes hört hier dieselbe Stimme. Die Stimme Jesu ist die Stimme Gottes. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreib in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Schreib es in ein Buch, wie die alttestamentlichen Propheten ihre Gerichtsworte gegen Israel in Bücher geschrieben haben. Und sende es in 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Das sind 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asien, Kleinasien heute, die heutige Türkei. Wenn ihr es auf eurer Karte hinten in der Bibel anseht, seht, dass er von Ephesus ausging und dann nach Norden und dann so schräg südlich, südöstlich. Die Reihenfolge entspricht wahrscheinlich der Reihenfolge der Zustellung. Die Route, die der Briefträger gegangen ist, um diesen Brief von Jesus auszutragen. Oder diese Briefe an die Gemeinden, beginnend von Ephesus. Das ist, wo Johannes stationiert war und wo von aus er die anderen Gemeinden betreut hat. Die historischen Ausleger und interessanterweise auch viele Dispensationalisten sehen in dieser Reihenfolge der Gemeinde, das heißt den Briefen, die wir sehen werden, die ganze Kirchengeschichte symbolisiert auch. Also von den historischen Auslegern hätte man das erwartet, aber für Dispensationalisten ist es zumindest interessant. Denn eine solche Auslegung der Sendschreiben steht eigentlich im Widerspruch ihrer Auslegungsgrundsätze. Das sind die, die sagen, wir nehmen alles wortwörtlich, so weit wie möglich. Hier haben sie eine symbolische Auslegung. Und die typische Auslegung ist ungefähr so, dass die Gemeinde in Ephesus das apostolische Zeitalter repräsentiert, also ungefähr bis 100 nach Christus, und dann Smyrna, die verfolgte Gemeinde, von 100 bis 313 nach Christus, das war die Zeit Konstantins und seinem Toleranzedikt. wurden die Christen immer verfolgt und wurde dann immer mehr zur Staatsreligion. Und das ist dann die nächste Gemeinde, Pergamon, so ungefähr bis 500 vor Christus, wo das Papsttum dann ungefähr begonnen hat. Und dann Thyatira, die römische Kirche bis zur Reformation. Sardes, die Kirche der Reformationszeit, ungefähr 1500 bis 1700. Philadelphia, die Kirche der modernen Missionsbewegungen, 1700 bis heute ungefähr. Und dann Laodicea, die liberale Kirche heute. Wie auch immer, meine persönliche Meinung ist, die natürlichste Auslegung ist erstmal, sind diese Briefe geschrieben an 7 konkrete Ortsgemeinden zur Zeit des Johannes, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und wir wissen, dass es noch andere Gemeinden gab in dieser Region. 7, das wissen wir auch, ist die Zahl der Vollkommenheit oder die Zahl der Gesamtheit. Die Wortwurzel der Zahl 7 im Hebräischen bedeutet so viel wie voll sein oder zufrieden sein oder genug haben. Und so sehen wir das immer wieder in der Bibel. Wir haben 7 Worte im ersten Vers der Bibel. Wir haben 7 Tage in der Woche. Wir sehen einen 7-fachen Segen über Abraham. Wir sehen 7 Wunder, um die Johannes sein Evangelium aufbaut. Wir haben letztes Mal die 7 Geister vor dem Thron Gottes gesehen. Also ganz oft diese Zahl 7 in der Bibel und auch in der Offenbarung. Das heißt, viele glauben das und ich halte das auch für wahrscheinlich, dass diese 7 Gemeinden wahrscheinlich auch symbolisch sind für die ganze Gemeinde Jesu. Diese Sendschreiben an diese Gemeinden betreffen die ganze Gemeinde, betreffen auch uns. Vers 12, und ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Hätte man auch getan. Obwohl man Stimmen eigentlich nicht sehen kann, gell? Das ist interessant, diese Wortwahl. Also er will sehen, wer da zu ihm spricht. Ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn. 7 Leuchter. Da denken wir natürlich sofort an die 7, an den 7-armigen Leuchter im Heiligtum und im Tempel, den wir auch in Zacharja 4 sehen, in diesem prophetischen Bild, in Verbindung mit den 2 Ölbäumen, die diesen Leuchter oder die Öllampen dieses Leuchters speisen. Denkt nicht an irgendeinen Kerzenhalter mit Kerzen, sondern das sind Öllampen drauf. Petroleumlampen, würde man vielleicht heute sagen. Also ein Leuchter mit 7 solchen Lampen, die gespeist werden direkt vom Ölbaum. Ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes in Israel und jetzt in seiner Gemeinde. Und dann sah Johannes inmitten dieser Leuchter einem gleich, einem Menschensohn, das heißt einem, der aussah wie ein Mensch. Erinnert uns sofort an Daniel 7, Vers 13. Und Jesus hat sich in Matthäus immer selbst als der Menschensohn bezeichnet. Also ohne Zweifel hat Johannes hier Jesus gesehen. Und dann lesen wir im Vers 16, und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne. Also offensichtlich ist das auch nicht wörtlich, sondern ein Bild, und wir müssen auch gar nicht raten, was damit gemeint ist. Lest im Vers 20 mit mir, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Also was Johannes hier sieht, ist ein geistliche Repräsentation von Jesus inmitten seiner Gemeinden. Leuchter im Heiligtum sollte die Herrlichkeit Gottes aus dem Allerheiligsten reflektieren. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und er hat zu seinen Jüngern, zu seiner Gemeinde gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind berufen, ihn zu reflektieren, sein Herz, seinen Charakter, seine Liebe, so wie der Mond die Sonne reflektiert in einer dunklen Welt. Das ist auch wieder was, das können wir nicht aus eigener Kraft und aus uns selbst. Wir können nicht die Frucht des Geistes aus uns selbst produzieren. Das können wir uns nur schenken lassen. Im 2. Korintherbrief lesen wir, dass wir verändert werden, während wir Jesus betrachten, während wir Gemeinschaft mit ihm haben, werden wir verändert in seine Herrlichkeit. Wir reflektieren seine guten Werke und das ist ein Licht in dieser Welt. Also Jesus inmitten seiner Gemeinde und die Engel, Wort Engel bedeutet so viel wie Bote oder Gesandter, damit werden oft Engel bezeichnet, im engeren Sinn des Wortes, aber manchmal auch Menschen, die gesandt sind oder Jesus selbst ist der Gesandte des Vaters. Verschiedene Auslegungen. Also entweder spricht er hier von den Schutzengeln der Gemeinde. Müssen wir uns fragen, warum wird Jesus Engeln Briefe schreiben? Würden die nicht anders kommunizieren? Die meisten Ausleger glauben, dass damit die Pastoren oder die Hauptleiter, die Repräsentanten dieser 7 Gemeinden gemeint sind. Und das ist wunderbar, zu sehen, wo Jesus ist. Wo ist Jesus? Jesus ist bei seiner Gemeinde. Und da wollen auch wir sein. Jesus ist in der Mitte seiner Gemeinde. Er ist das Zentrum seiner Gemeinden. Und das ist die geistliche Realität. Und so sollte es auch in unserem Bewusstsein und in unserem Denken sein. Jesus im Zentrum, alles dreht sich um ihn. Wieder unsere Kultur ist so veranlagt, dass sich alles um uns dreht. Und das ist auch oft mit Gemeinden so. Menschen sehen Gemeinde so. Gemeinde ist für mich da. Für meine Bedürfnisse, um mir zu dienen. Alles soll meinem kleinen Ego dienen. Und wenn sie das nicht tun, dann ziehe ich irgendwie weiter und schwebe so herum als freischwebender Christ. Wie gesagt, so diese Haltung, Jesus ist für uns da. Er ist so dieser himmlische Therapeut, der unser Leben reich machen soll und bequem machen soll. Nee, das ist nicht richtig. Das ist ein falsches Evangelium. Jesus ist im Zentrum. Wir existieren für ihn. Die Gemeinde ist sein Leib, der tun soll, was er will. Es geht nicht um uns, es geht um ihn, es geht um sein Reich. Die wahre Gemeinde betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht um uns selbst kreisen, so eigennützig, selbstzentriert, auf Jesus ausgerichtet. Und es ist interessant hier, Johannes sieht zuerst Jesus und dann lenkt Jesus seine Aufmerksamkeit sofort gleich auf seine Gemeinde, auf die Geschwister. Interessant. Wir wollen nicht selbstsüchtig leben, sondern zuerst für Jesus und dann für die Geschwister. Und das wird auch einen Unterschied in unserem Leben machen. Die Joni Erickson, diese Frau, die so behindert ist, dass sie nur den Kopf bewegen kann, sie hat einen Satz gesagt, den ich mir immer gemerkt habe. Sie hat gesagt, wenn es ihr schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, ihm zu dienen. Und dann wird es auch dir besser gehen. Das ist eine tiefe Wahrheit aus ihrer eigenen reichen Lebenserfahrung. Aber Jesus im Zentrum. Jesus ist da. Jesus ist mitten unter uns. Jesus liebt uns. Jesus liebt seine Gemeinde. Und er hält uns in seiner Hand. Ist nicht wunderbar? Also wir können mutig sein, wir können stark sein, wir können zuversichtlich sein. Und so lasst uns auf ihn schauen. Lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns ruhen in ihm, egal was kommen mag. Und lasst uns für ihn leben. Amen. Herr, wir sind so reich gesegnet, dass du uns so sehr liebst. Und dass du so sehr für uns bist, Herr, dass du an Kreuz gegangen bist, dass du alles gegeben hast, um uns bei dir zu haben. Und Herr, wir sind echt auch so beschenkt, dass wir einander haben dürfen hier. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Sondern du hast uns hierher gestellt. Du hast uns hierher zusammen berufen, Herr, deine Gemeinde zu sein. Das von dir auszudrücken und Licht zu sein, Menschen für dich zu erreichen. Vor allem dich zu sehen. Menschen zu sein, eine Versammlung von Menschen zu sein, die dich in ihrem Zentrum hat. Und so bitte ich, Herr, wenn wir jetzt die Offenbarung studieren, wenn wir auf dich sehen, Herr, dass du dich uns ganz neu offenbarst und dass du uns ganz neu ausrichtest auf dich, Herr, in unserem persönlichen Leben, aber auch uns als Gemeinde. Herr, wir wollen das Beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und lass uns das vielleicht zum Abschluss tun. Gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nur unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr segne euch und der Herr halte euch auf sich ausgerichtet. Und der Herr fülle euch mit seinem Heiligen Geist, dass ihr seine Zeugen seid, diese Woche.